ausgestattet oder ausgeliefert. Gottes Schutzausrüstung für dich. Damit haben wir uns angefangen, also in dieser Predigtreihe zumindest zu beschäftigen, Anfang Mai, dann ging es irgendwann Mitte Juni weiter und heute Teil 3. Wir machen gemeinsam nochmal so ein kleines Update, damit wir alle auf einem irgendwo Kenntnisstand sind. Zu Beginn die Frage, wie viele und welche Elemente gehören, in Klammern laut Paulus, zu dieser Schutzausrüstung gemäß Epheser 6, also 10 folgende. Welche, also wie viele und welche Elemente? Ihr könnt gerne einfach ganz frei, wir sind in der Freikirche, also einfach frei reinrufen. Der Helm, sehr gut. Das sind so der zweite, der dritte Block sozusagen von diesen Elementen. Der Brustpanzer, so der vordere Block, ja. So. Die Schuhe, ja, sehr gut. Ja, schon mal drei, meine ich, meines Wissens, die wir gesammelt haben. Schild, das Großschild. Gar nicht so unwesentlich, weil das einzige Element ist, das eingeleitet wird mit der Formulierung vor allem aber. Ja, haltet fest, dieses Großschild des Glaubens. Mhm. Vier. Schwert, richtig, Schwert als Final. Und Gürtel, erste. Eigentlich merkt man sich in der Regel das erste und letzte Element. Ja, also so die ersten Dinge und letzten Dinge. Aber klar, wenn es dann irgendwie sechs sind oder mehr als vier sind, dann kann es sein, dass man auch in die Mitte mehr ein bisschen fokussiert oder das, was einen am meisten anspricht. Aber tatsächlich geht es ja los mit, auf der nächsten Folie sehen wir das, mit dem Gürtel der Wahrheit. Also insgesamt sechs Elemente. Wir wissen, wir befinden uns hier eher auf der bildlichen Ebene. Ja, wo Paulus ein Elite-Soldat vor Augen hat und dann die Elemente runterbricht auf den Schutz und als Reaktion auf geistliche Attacken. Ja. Einige, wir sprechen auch von der Waffenrüstung, aber im Kern ist es eigentlich eine Schutzausrüstung, weil Paulus auch vorab davon spricht, dass wir angegriffen werden, dass jemand, es ist jemandem überhaupt nicht gefällt, dass wir an Jesus glauben, unser Vertrauen auf Jesus setzen und ihm nachfolgen und auch noch anderen helfen, Jesus nachzufolgen. Das sind die ersten zwei Elemente, Gürtel, einmal der Wahrheit und den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Dann kann sich das immer so als drei Blöcke merken, jeweils mit zwei Elementen. Dann geht es weiter mit den Stiefeln oder mit den Schuhen, um das Evangelium des Friedens, heißt es dort, weiterzugeben. Ja, Schuhe stehen so für Auftrag, für Bewegung. Und, wurde ebenfalls erwähnt, Großschild des Glaubens. Ja, also dieses Schild sieht hier nicht allzu groß aus, aber in Wahrheit ist es tatsächlich ein Großschild. Darauf aufbauend dann der dritte Block mit dem Helm des Heils, also der Errettung, und mit dem Schwert des Geistes. Ja, ich lese noch einmal so diese einleitenden, könnte man sagen, Abschnitt dazu, wo Paulus die Gemeinde aufruft zum Abschluss des Briefes. Das ist ein sehr, sehr starkes ekklesiologisches Schreiben. Also Ekklesiologie heißt die Lehre von der Gemeinde. Und dieser Gemeinde gibt Paulus in den ersten drei Kapiteln ganz viel mit über ihre Identität. Was es heißt, dass sie durch den Glauben und durch die Gnade Gottes ein Werk ist, ja, in Gottes Hand, ein wunderbares Werk, errettet und so weiter. Alles, was damit verbunden ist, begabt mit dem Heiligen Geist. Ja, damit sogar, wo er sagt, möge Gott euch erleuchtete Augen geben, dass ihr realisiert, was für eine Kraft eigentlich in euch ist. Das ist die Kraft des Auferstandenen und so weiter. Ja, versiegelt, wie gesagt, mit dem Heiligen Geist. Das ist ganz viel, spricht es davon, was die Gemeinde ist. Und im letzten und zweiten Teil des Briefes geht er darauf ein, was die Gemeinde damit tut. Ja? So aus dieser Realität heraus, wie sie ins Wirken geht. Und zum Abschluss eben in Kapitel 6 geht er auf diesen Abschnitt ein, wo es um den Schutz des Glaubens an Jesus geht und um den Auftrag. Und sagt, und schließlich lasst euch stark machen. Sehr interessant, diese passive Form. Nicht macht euch selbst stark, bildet euch irgendwas ein, suggeriert Selbstsuggestion, baut euch selbst innerlich stark auf, sondern lasst euch stark machen. Durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Wir brauchen seine Kraft. eine wichtige Erkenntnis, auch speziell, denke ich, für Männer, nicht unwesentlich, auch diese eigene, also zu realisieren, dass wir selbst angreifbar sind, dass wir schwach sind, speziell auch als Männer. Das Gefahrenpotenzial zur Sünde und zum Verfehlen wirklich immer wieder zu erkennen und zu sagen, ja, ich brauche jemanden, der stark ist. Ich brauche Jesus. Ja. Auch als Mann sich dazu demütigen und das zu sagen, vor kurzem hat das mir Gott so ins Herz gelegt, wo ich mich mit Sprüche beschäftigt habe. Übrigens jetzt schon eine kleine Anwendung, falls jemand sagt, okay, ich würde gerne die Bibel lesen, womit fange ich an? Der Juli hat ja so in etwa, ja, fünfter Tag jetzt im Juli. Juli hat 31 Tage und da könnte man eigentlich jeden Tag ein Kapitel aus Sprüche lesen. Ja? 31 Kapitel, jeden Tag ein Kapitel. Und dieses Buch der Weisheit Gottes hat so eine Tiefe und durch dieses Buch hat Gott genau diesen Impuls auch in mein Herz gegeben, immer wieder sich bewusst zu machen, ja auch, ich bin angreifbar. In meinem Glauben bin ich angreifbar. Ja? Auch ich bin schwach, ich habe meine Schwachstellen. Das zu realisieren und zu sagen, Jesus, ich brauche deine gewaltige Kraft. Ja? Ich brauche deine Hilfe. Und dann heißt es hier, legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ganz wichtig, diese Rüstung ist bereits da. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen. Man kann sie sich vorstellen wie so eine Art Garderobe oder ein Kleiderschrank, den man morgens öffnen kann und immer wieder neu anlegen. Ja? Angefangen mit der Wahrheit Gottes. Sie ist schon vorbereitet. Ja? Übrigens, und das ist kein T-Shirt, ja? Kein T-Shirt, das man anlegt, auf dem es heißt so, ich habe es drauf oder ich bin gar nichts, sondern das ist eine wirkliche Schutzausrüstung, wir werden gleich sehen, die eine Bedeutung und Kraft hat. Und jetzt kommt eben darauf an, warum dort nicht von einem T-Shirt die Rede ist, sondern von einer Schutzausrüstung, weil es um die heimtückischen Attacken des Feindes geht. Und Paulus nimmt da kein Blatt vom Mund, er sagt ganz klar, das sind die Angriffe des Teufels, ja, des Widersachers, des Gegners von Gott. Wir können uns die Frage stellen, warum greift er eigentlich Nachfolger Jesu an? Warum greift er auch das Volk Israel an? Ja, großes Thema, aber es grundsätzlich als das auserwählte Volk. Warum entscheiden sich Nationen dazu, dieses Volk zu zerstören? Also wirklich sich zum höchsten Ziel zu erklären, dieses Volk und dieses Land von der Karte zu radieren. Ja. Ja, weil der Feind Gott nichts tun kann. Er ist mächtig, aber Gott ist allmächtig. Er kann Gott nichts tun, aber er kann den Menschen etwas tun, die zu Gott gehören. Er kann den Menschen etwas tun, die zu Gott gehören. Deshalb wird er es nicht sein lassen, vor allem heimtückisch, also hinterhältig, diese Menschen anzugreifen. Deswegen brauchen sie diese Schutzausrüstung Gottes. Also wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Wir haben schon mal gesagt, wir kämpfen nicht gegen vielleicht die Person, die an der Kasse zu langsam so ein Service, aber wie sagt man, also an der Kasse bedient, ja, nach dem Wort habe ich gesucht, oder gegen den zu langsam fahrenden Traktorfahrer vor uns, ja, der vielleicht halbe Stunde vor uns fährt und den wir halbe Stunde lang nicht überholen können. Ja. Das ist übrigens ein gutes Training für Geduld. Ja. Das sind nicht die Menschen. Ja. Und vor allem auch, wenn es wirklich ins Eingemachte geht, Menschen, die vielleicht uns beleidigen, weil wir zu Jesus gehören, weil wir dazu stehen, weil wir ihm treu nachfolgen wollen und zu seinen Maßstäben, Überzeugungen stehen. Ja. Sondern zu realisieren, auch diese Menschen, jeder Mensch hat eine Inspirationsquelle. Jeder Mensch lässt sich auf einen bestimmten Einfluss ein. Die Frage ist, es liegt darin, ist es der Einfluss Gottes oder nicht? Und Paulus sagt ganz klar, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die dämonischen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Sehr interessant, dass das Wort bösartig ganz oft in der Bibel gleichgesetzt wird mit unmoralisch. Mit unmoralisch. Das heißt, mit Lügen, Täuschungen kommen, ja, mit Beleidigungen, mit Geringschätzung, mit Verachtung, mit Ablehnen. Manchmal schön dekoriert, ja, aber dahinter massivst entwertend. Siehe Jesus, ja, Jesus bei der Kreuzigung. Auch ihm wurde zuerst versucht, der Wert zu nehmen. ja, zum Beispiel Entblößung und so weiter, Beleidigung, Schläge, ja, mit dem Ziel, eigentlich ihn das Leben zu nehmen. So operiert der Feind. Ja, wir überspringen die nächsten Folien, weil das eine geistliche Realität ist, die auch durch die Bibel hinweg ganz klar hervorgehoben wird. Es ist eine Realität, dass der Einfluss eben vom Feind ganz massiv ist und stark ausgeht in dieser Welt. Im ersten Punkt haben wir uns angeschaut, der Gürtel der Wahrheit. Warum fängt Paulus, wir können gerne ein paar Verse, also ein paar Folien vorgehen. Warum spricht Paulus als erstes von dem Gürtel der Wahrheit? Ganz schnell, Gürtel hält, also damals eben keine Dekoration, kein Schleifchen sozusagen, ja, sondern dieser Gürtel hielt die gesamte Rüstung zusammen. Also er war wirklich notwendig. Wenn der Gürtel zu eng ist, kann ich mich nicht richtig bewegen. Ja, wenn er zu weit ist, verrutscht die Rüstung. Deswegen fängt Paulus mit der Wahrheit an, Aletheia. Und Wahrheit bedeutet, wir können sagen, Wahrheit, viele haben ihre Wahrheiten. Das ist so essentiell, weil Paulus sagt, haltet diese biblische Wahrheit wirklich fest, weil sonst verrutscht alles. Haltet diese biblische Wahrheit fest, lasst sie euch nicht nehmen. Und biblische Wahrheit, die bedeutet so viel wie Realität, wie sie wirklich ist. Wie sie wirklich ist. Und wie sie wirklich ist, können sagen, das ist die Sicht Gottes auf die Dinge. Das ist die Realität. Wie Gott sie sieht, weil er viel weiter sieht, viel tiefer sieht. Er kennt die Realität in- und auswendig. Und wenn er die Realität beschreibt, dann ist sie so. Ist sie so. Wir wurden von jemandem kreiert, der mehr weiß, davon gehe ich stark aus, dass wir sozusagen auch diese Erkenntnis haben, dass Gott hat uns mit einer Intelligenz geschaffen. Das heißt, er muss eine weitaus höhere Intelligenz haben. Und er weiß, wie die Dinge laufen. Und darauf sein Vertrauen zu setzen und sagen, du weißt, wie die Dinge sind. Ja. Und wir Menschen, egal wie wissenschaftlich wir uns halten, unser Denken, unsere Intelligenz, unsere kognitiven Fähigkeiten sind begrenzt. Deswegen halten wir an deiner Wahrheit fest. Und Jesus sagt, wer diese Wahrheit erkennt, der wird befreit. Deswegen fängt Paulus damit an. Deswegen unterstreicht das Jesus ganz deutlich und sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, seine Beschreibung der Wahrheit, sie gelten alle Zeit. Wir überspringen die nächsten Folien, gehen zum Brustpanzer der Gerechtigkeit. Brustpanzer der Gerechtigkeit hängt mit der Wahrheit zusammen. Denn Gott beschreibt in seinem Wort, was er mit Gerechtigkeit meint. Und Gerechtigkeit heißt so viel wie, Gottes Maßstäben zu entsprechen. Gottes Maßstäben, Gottes Standards zu entsprechen. Warum zählt das Paulus als zweites auf? Der Brustpanzer schützt eigentlich das Herz. Wenn jemand den Brustpanzer nicht anhat, ist er sehr schnell und sehr stark verwundbar. Und Paulus sagt, wenn wir von der biblischen Wahrheit her nicht wissen und nicht daran festhalten, dass wir gerecht gesprochen wurden, dass wir den Maßstäben Gottes entsprechen, durch den Glauben an Jesus, dann sind wir verwundbar, massiv verwundbar. Ja. Wahrheit, aus dieser Wahrheit ergibt sich das Verständnis von Gerechtigkeit. Und dieses Verständnis, dass wir gerecht gesprochen sind, dass wir Kinder Gottes sind durch den Glauben an Jesus. Ja, Johannes 1,12, dass Gott uns die Vollmacht gegeben hat, Gottes Kinder zu sein, ist so, so essentiell. Diese Wahrheit, wir können sagen, sie bezieht sich in mehrere Richtungen. Ich sagte gerade, Kind Gottes, das bedeutet, hat etwas mit unserer Vergangenheit zu tun. Das, was in der Vergangenheit Gott gemacht hat am Kreuz. Und diese Vergangenheit, sie wird angegriffen. Ja, sie wird angegriffen, die Lehre vom stellvertretenden Tod Jesu. Die Lehre davon, dass Gott wirklich Mensch wurde, dass Gottes Sohn auf diese Erde kam. Ja, eine der größten Religionen spricht sie dagegen aus, dass Jesus erstens Gottes Sohn ist und zweitens sein Leben am Kreuz wirklich für Menschen, für alle Menschen aus Liebe hingegeben hat. Diese Wahrheit wird angegriffen. Und jemand, wenn man das versucht irgendwie zu verwässern und gleichzustellen, muss man sagen, das ist einfach eine komplette Entwertung dessen, was Gott eigentlich für uns gemacht hat. Er wurde Mensch, heißt es. Er wurde Fleisch, also Mensch, und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. steht außer Frage, eine Herrlichkeit des einzig Geborenen vom Vater, Johannes 1,14, voller Gnade und Wahrheit. Nichts Mensch, nichts einfach Prophet, Gottes Sohn, durch den sich die Weisheit und Kraft offenbarte und der sein sündloses Leben am Kreuz gegeben hat. Und das wird massiv attackiert. Und der andere Punkt ist die Schöpfung. Wir haben schon mal darüber gesprochen und viele Schüler können es bestätigen. Unfassbar schwer, da auch stark zu bleiben bei diesen Attacken im Biologieunterricht, wo von Evolution einfach ausgegangen wird. Gesagt, das ist die Wissenschaft. Ja, so sieht's aus. So entstand die Erde. Keiner wird es ehrlich zugeben und objektiv zugeben und ergebnisoffen zugeben, dass es eine Theorie ist. Warum? Weil die Wissenschaft nach der Aufklärung wie folgt vorgeht. Sie geht so vor, da gibt es einen wunderbaren lateinischen Satz, wir untersuchen die Dinge so, als wenn es Gott nicht geben würde. Das heißt, damit schließe ich schon mal die Möglichkeit aus, und es ist auch nicht objektiv, dass es Gott wirklich gibt und dass das Ergebnis bedeuten könnte, es gibt einen Schöpfer. Und diese Vergangenheit wird massivst attackiert. Und an diese Vergangenheit erinnert uns sogar das Abendmahl. Jedes Mal, wenn Nachfolger Jesu zusammenkommen, dann erinnern sie sich daran, sie sind geschaffen und gewollt und geliebt vom Schöpfer. Und dieser Schöpfer hat alles gegeben durch seinen Sohn, um die Beziehung zu ihm wiederherzustellen. Gerade das Abendmahl erinnert an die Identität von Menschennachfolgern Jesu. Das ist die Vergangenheit. Und die will der Feind massiv attackieren, weil er ihnen damit die Identität gibt. Deswegen sprechen wir heute von Menschen in einer Identitätskrise und so weiter und so fort. Sofort, weil Menschen diese Dinge wie geschaffen, ja, eine Schöpfung, wir haben einen Schöpfer, leider, außen vor lassen. Auch ein Blick nach vorne, in die Zukunft. Dieses gerecht gesprochen, ich weiß, wer ich bin, bestimmt meine Hoffnung. Und der Feind möchte nichts lieber als hoffnungslose und geschwächte Menschen, die keine Perspektive haben. Ja, also man könnte noch viel mehr dazu sagen, nur dieser Punkt der Gerechtigkeit, zu wissen, wer ich durch die Vergangenheit, die Gott festgelegt hat, bin, ja, wird massiv attackiert. Und wo wir auch hingehen, die Zukunft wird ebenfalls massiv attackiert. Und das wird mit diesem Brustpanzer der Gerechtigkeit so gefestigt. Wir machen schnell weiter, wir haben schon damit gesprochen, aus dieser Wahrheit heraus, aus dieser Überzeugung der biblischen Wahrheit und dieser Kraft, dieser Erkenntniskraft, und machen uns nichts vor, in dieser säkularen Welt mittlerweile, ja, in dieser säkularen Gesellschaft mittlerweile, kann es nur auf diese Kraft Gottes ankommen. Da bringt nichts Oberflächliches, nichts Unglaubwürdiges, nichts. Es ist so entscheidend, dass das Wort Gottes in Kraft durchkommt und in Rettungskraft durchkommt und dementsprechend auch dieser Auftrag angenommen wird von Nachfolgern Jesu, die sich wirklich beauftragen lassen, weil das heißt ja, dass hier wir beauftragt werden, die Schuhe des Evangeliums anzuziehen, ja, Evangeliums von Frieden Gottes, vom Shalom, wir können da einiges zu sagen. Das kann aber erst dann erfolgen, wenn Nachfolger Jesu überzeugt sind von der biblischen Wahrheit. Manchmal fragen wir uns, warum ist denn Glaube an Jesus so wenig präsent? Gerade im Ruhrgebiet. In Ruhrgebiet und Ostdeutschland, das sind die, man sagt, harten Pflaster überhaupt in ganz Deutschland. Warum ist der kaum sichtbar? Ja, wenn ich an der biblischen Wahrheit zweifle, wenn uns mir eingetrichtert wird, man kann so und so und so und was auch immer, wie kann ich dann anderen von Jesus erzählen? Was für eine Überzeugungskraft habe ich? Und ohne diese Überzeugungskraft wird es einfach in der säkularen Gesellschaft nicht möglich sein. Ohne Kraft geht gar nichts. Ohne Gottes Kraft, ohne seine Wahrheit, ohne seine Erkenntnisse, ohne seine Befreiungskraft geht gar nichts. Und wenn ich von der biblischen Wahrheit überzeugt bin, weiß, wer ich durch Jesus Christus bin, dann fällt es mir auch leichter, die Schuhe, ne, diesen Auftrag von Jesus anzunehmen und damit zu gehen. Okay, das sind die drei Dinge. Viertes schiebe ich noch nach, das Großschild des Glaubens. Damit haben wir uns das letzte Mal ein bisschen mehr beschäftigt. Kurz gefasst ist es so, dass wir hier von einem Großschild sprechen und dieses Großschild konnte damals eine ganze Person schützen. Ganze Person. Und Paulus sagt, selbst wenn du an der biblischen Wahrheit zweifelst, ja, haderst, mit Gott noch in Verhandlung bist, was auch immer, ja, und der Gürtel irgendwie zu eng, zu weit sitzt, ja, und eventuell auch dein Brustpanzer irgendwie schief sitzt, ja, und du vielleicht auch nicht die Schuhe angezogen hast, sondern vielleicht Badelatschen, wie auch immer, oder gar keine Schuhe, und dich nicht wirklich im Auftrag Jesu befindest und in seiner Kraft, dann benötigst du dieses eine. Das ist der Großschild des Glaubens. Weil mit dem Vertrauen auf Jesus alles steht und fällt. Der begnadete Literaturprofessor und ja, lebendiger, gläubiger Christ, C.S. Lewis, sagte, wenn du einem Christen den Glauben an Christus nimmst, was bleibt dann noch? Was ist dann noch übrig? Deswegen sagt Paulus, vor allem, wenn wir uns Dinge nehmen lassen, wenn Dinge vielleicht zerlegt werden, dann dieses eine nicht. Und da beschreibt Paulus, sehr interessant, dass er sagt, oder beschreibt Paulus noch etwas näher, wie die Attacken aussehen. Er sagt, mit dem ihr alle Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Und Brandpfeile, im Unterschied zu normalen Pfeilen, sind richtig auf Zerstörung aus. Normaler Pfeil, ja, er kann Loch verursachen. Natürlich verletzen, schwer verletzen. Aber in der Regel kann er in so ein Schild einfach in die Rüstung Loch reinhauen. Aber ein Brandpfeil, er macht mehr. Er macht mehr. Er ist auf pure Zerstörung aus. Auf alles, was geht. Maximale Zerstörung. Deswegen sagt Paulus, diesen Schild des Vertrauens auf Jesus. Ja, und selbst wenn Jesus nicht mir heute antwortet, setze ich mein Vertrauen auf Jesus. Und selbst wenn Jesus mir eine andere Antwort gibt, als ich mir erhoffe, vertraue ich auf Jesus. Sehr schön, wie wir es gesungen haben, dass er mein Weg ist. Ja. Wenn er mir antwortet und mir das gibt, was ich mir wünsche, dann entspricht das dem richtigen Weg. Aber wenn er mir das nicht gibt, dann vertraue ich ihm. Dann vertraue ich ihm, dass er mich schützen will. Dann vertraue ich ihm. Er ist unser Ein und Alles. Wir kommen zu den letzten zwei Elementen. Zu dem Helm der Sicherheit des Heils. Großes Thema. Ja, wir sehen diese Abbildung. Einmal zu dem Helm der Errettung. Damit steigen wir ein, Epheser 6, 17. Zum Abschluss spricht Paulus von diesem Helm. Man könnte sagen, auch von der Gedankenwelt. Ja? Auf Kopf, sehr interessant. Ne? Wir wissen die einzelnen Elemente. Gürtel, alles zusammen. Brustpanzer, wer schützt das Herz? Schuhe, Auftrag, ne? Sicheres Laufen. Schild, schützt den ganzen Körper. Und jetzt geht es um Helm. Ganz stark um die Gedankenwelt. Jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Sicherheit oder Unsicherheit. Sicherheit oder Unsicherheit in der Errettung. Großes Thema. Beschäftigte die Kirche über Jahrhunderte bis heute hinein. Man könnte sogar sagen, an alle, die sich vielleicht ein bisschen theologisch auch hier und da reingegraben haben in die Kirchengeschichte, dass schwerpunktmäßig in den ersten 4, 5 Jahrhunderten die Nachfolger Jesu sich mit der Christologie beschäftigt haben. Also wer war Jesus wirklich? Wir sind ganz Mensch, ganz Gott, als Mensch geworden. Ja? Und so weiter, die Dreieinigkeit. Darauf aufbauend, Frühmittelalter, Mittelalter, Spätmittelalter, ging es stark um die Lehre der Errettung. Daher auch Martin Luther, die sogenannte Soteriologie, also Lehre von Christus, Christologie. Lehre von der Errettung, ein bisschen Theologie hier nebenher. Das ist die Soteriologie. Heute beschäftigen wir uns ganz, ganz stark, was hält die Gemeinde am Leben? Was bringt sie wieder ins Leben zurück? Und das ist die sogenannte Ekklesiologie, die Lehre von der Gemeinde, in der Jesus Mittelpunkt ist. Wir haben das gesagt. Ja, in der er das Zentrum ist. Das ist der Schlüssel. Und diese Sicherheit oder Unsicherheit des Heils, auch der Rettung, war stark das Thema im Mittelalter, Spätmittelalter, ne, Reformation. Wodurch werde ich gerettet? Wie sicher ist das Heil? Ja, kennen die verschiedenen Themenfelder wie Prädestination und so weiter. Kurz gesagt, Paulus spricht hier nicht von einer Verlierbarkeit des Heils. Er spricht nicht davon, dass heikles Themenfeld, aber ich gebe es einfach mal so geradeaus raus, wovon ich einfach überzeugt bin, dass die Rettung an Jesus einfach zu verlieren. Also ich gehe und verliere wie so mein Portemonnaie die Rettung. So, oh, ich bin nicht mehr gerettet. Es gab in verschiedenen Kulturen und auch ja, Konfessionen gab es diese Lehre, dass ich gerettet sein kann und im nächsten Moment nicht mehr gerettet sein kann und im nächsten Moment wieder gerettet sein kann. Also zum Beispiel, ich tue etwas, was mit Maßstäben Gottes übereinstimmt und dann bin ich gerettet. Im nächsten Moment, weiß nicht, gucke ich voller Begierde, ja, Geiz, Lust, was auch immer. Und in dem Moment kommt Jesus, dann heißt es, ich bin nicht gerettet. Es gab wirklich diese Lehren. Ja? Nicht gerettet, gerettet, so ein bisschen Switch. Aber davon spricht die Bibel an keiner Stelle. An keiner Stelle. Man kann das halt nicht einfach so verlieren. Ja? Ich bin durch den Glauben, Großschild des Glaubens, bin ich Nachfolger Jesu geworden. Und durch den Unglauben, sagt Hebräer 6, durch den bewussten Unglauben, so wie ich bewusst an Jesus glaube, kann ich mich auch dazu entscheiden, bewusst ohne ihn oder gegen ihn zu leben. Hier spricht deswegen Paulus davon, die Menschen, die aber in der biblischen Wahrheit bleiben, Brustpanzer der Gerechtigkeit, ihr Vertrauen auf Jesus setzen, im Auftrag Jesus sind, sie brauchen die Sicherheit, dass sie gerettet sind. Die Sicherheit, die Heilssicherheit ist das richtige Wort, in meinen Augen nicht, oder Heilsgewissheit, nicht Verlierbarkeit des Heils, sondern Heilssicherheit. Paulus macht hier klar, wenn du ein Vertrauen auf Jesus setzt, bist du in deiner Errettung sicher. Und dann darfst du da jeden Tag von Freude von tanken. In deinem Lied heißt es, ich will im Schatten des Kreuzes leben und meine Freude an der Errettung jeden Tag erfrischen. Herr, erfrische die Freude an der Errettung jeden Tag. Das ist Sicherheit für meine Gedanken. Sicherheit gegen meine Zweifel. Sicherheit gegen diese Attacken. Du bist nichts. Jesus hat dich schon längst irgendwie verstoßen. Guck mal, er spricht nicht mit dir. Du hast so lange gebetet. Er lässt dich alleine. Wir haben diese Psalmen. Wir haben diesen Psalm 22, den sogar Jesus zitiert am Kreuz und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Gefühl der Gottverlassenheit ist real. Ist real. Machen wir uns nichts vor. Hochinteressant, aber wie der Psalmist betet. Er sagt, mein Gott, egal was ist, ich setze mein Vertrauen auf dich. Und ob du jetzt sprichst oder nicht, ich setze mein Vertrauen auf dich. Und ob du so sprichst, wie ich es möchte, ich setze mein Vertrauen auf dich. Und welcher Psalm kommt nach Psalm 22? Dieser Bahnbruch, dass er trotzdem merkt, und der Herr ist mein Hirte. Und mir wird nichts mangeln. Und er weidet mich auf der grünen Aue. Und so weiter. Das ist das Ergebnis. Wenn ich selbst in diesem Zweifel, wenn die Gedanken um mich herumkreisen, wie Luther so schön sagt, ne? Vergleicht das ja mit Vögeln, ne? Die herumkreisen. Wichtig ist, dass sie kein Nest, ne, da auf dem Kopf bauen können. Die können ja herumkreisen. Die Gedanken können kommen. Aber der Helm des Heils, die Sicherheit, ich bin gerettet durch Jesu Kreuz des Tod, durch seine Auferstehung, dass er jetzt auf dem Platz der Ehre und Macht ist und eine Fürbitte für mich einlegt, sagt 1. Johannes. Und so ähnlich antwortete Hiob. Er hatte sozusagen damals schon im Alten Testament den Helm des Heils an, wo er so attackiert wurde. Viele kennen diesen Vers, aus diesem Vers wurden schon mehrere Lieder geschrieben. Und ich weiß, nicht ich fühle, ich denke, ja, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob, Kapitel 19, Vers 25. Gerade wenn die Zweifel kommen, gerade wenn die Attacken kommen, gerade wenn das Lebensfundament sozusagen erschüttert wird und mein Glaube im Kern erschüttert wird und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich weiß, dass Psalm 23 kommen wird und diese bahnbrechende Erfahrung und das lebendig machende und Gott wird mich am Leben halten. Er wird mein geistliches Leben sozusagen hält er in seiner Hand. Meine Existenz hält er in seiner Hand und ich vertraue mich ihm völlig an. Nichtsdestotrotz möchte ich sagen, dass sich jemand reflektiert und prüft, ob er Jesus würdig nachfolgt, ist nichts Schlechtes. Sich zu reflektieren, zu prüfen, Jahreslosung vom letzten Jahr, prüft alles, alle Impulse, alle geistlichen Einflüsse und behaltet die guten, ist keine schlechte Einstellung. Deswegen würde ich sagen, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich mache mir ernsthafte Gedanken, ob ich würdig des Evangeliums lebe, dann ist das nicht sofort schlecht. Sondern ich kann erst mal sagen, es ist an sich keine schlechte Einstellung, dass du Dinge hinterfragst und prüfst und reflektierst, weil es kann ja wirklich etwas geben, tatsächlich, wovon Attacken, deswegen sagt ja auch Paulus, wovon Attacken ausgehen können. Und wenn jemand sich Gedanken macht, das ist ja das Schöne, wenn jemand sich in Anführungszeichen Sorgen macht, Seelsorge, Sorge um die Seele, dann ist es nicht an sich schlecht. Nur, und ich kann ihn sogar damit festigen und sagen, weil du dir Sorgen machst, heißt es, dass die Beziehung zu Gott dir nicht egal ist. Und weil die Beziehung zu Gott dir nicht egal ist, deswegen kann ich dir sagen, dass deine Rettung sicher ist und dein Heil sicher ist. Dein Herz intakt ist. Ja? Und dann können wir das festigen nach der biblischen Wahrheit, 1. Korinther 12, Vers 3, wo es heißt, niemand kann sagen, Jesus Christus ist König, es sei denn durch den Heiligen Geist. Und wenn diese Person es sagen kann, Jesus Christus ist wirklich mein Retter und ist mein König und ich möchte ihm nachfolgen, dann ist alles bestens und alles sicher und dann beten wir für eine Lebendigmachung und Stärkung des Glaubens. Zum Schluss. Dann geht es weiter nach dem Helm. Das heißt es zum Beispiel, nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes in die Hand. Ja, damit schlägt Paulus wieder diesen Bogen rüber zu der Wahrheit, ja, die an der alles festgehalten wird. Heute würden wir sagen, lass uns als Nachfolger Jesu nicht nur googeln, lass uns als Nachfolger Jesu Bibeln in Sprüche, Bibeln im Neuen Testament, Bibel im Alten Testament. Lass uns sagen, wir brauchen nicht nur AI, künstliche Intelligenz, wir brauchen JI, Jesus Intelligence. Wir brauchen seine Erkenntnis, wir brauchen seine Weisheit. Warum? Weil wir mit diesem Prüfinstrument, mit dem Schwert, wie ein Skalpell, prüfen können, ob es Gottes Sicht der Dinge ist oder nicht. Zumindest können wir in einen Prüfungsprozess gehen. Ob es Gottes Sicht der Dinge ist, die die Realität entspricht und sich mittelfristig und langfristig zeigen wird. Manchmal auch kurzfristig. Oder nicht. Ob es etwas ist, was meinen Glauben lebendig macht oder tötet. Ob es eine Theologie ist, die eine Gemeinde lebendig macht oder tötet. Dafür brauchen wir das Wort Gottes und das Schwert des Geistes. Das ist wie ein Skalpell. Und in der Vorbereitung darauf wurde mir dieser Vers wichtig, ganz immer wieder zitiert im Blick auf Jesus. Jesus tat es genau so. Er verwendete dieses Skalpell, dieses Schwert, als er angegriffen wurde. Vielen bekannt in der wahren Wüstenzeit, Versuchung durch den Versucher. Da lesen wir in Matthäus 4, Verse 2 bis 4. Lass uns gerne gemeinsam was anschauen. 40 Tage und Nächte lang aß er nichts. Als dann der Hunger ihn quälte, Stichwort äußerliche Schwächung, gerade wir als Menschen, Hiob, ja, massivst in der Gefahr, bleiben wir an Jesus dran, ja, oder lassen wir alles fallen? Trat der Versucher heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, sehr interessant, wie er arbeitet, ja, stellt diese Bedingung, wenn du Gottes Sohn bist, wenn du tatsächlich Nachfolger Jesu bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus antwortete ihm, womit? Mit eigenen Ansichten, mit Philosophie, mit humanistischen Erkenntnissen, damals natürlich nicht. Aber er hätte Platon, Aristoteles, wen auch immer zitieren können. Er sagt, nein, in der Schrift steht, ja, Skalpell, der Mensch lebt nicht von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. 5. Mose, Kapitel 8, Vers 3, zitierte Jesus. Daher die Frage, wenn Jesus es benötigt hat, brauche ich das nicht. Er war Gottes Sohn. Verkörperung von Weisheit und Kraft Gottes und er zitiert das Wort Gottes und unterscheidet damit den Einfluss. Ja, damit runden wir diese Schutzausrüstung ab, sehr starke Motivation. Ich erinnere nochmal an diese Anwendung, falls es auf dein Herz gelegt wird heute, tatsächlich zu fragen, was hält deinen Glauben, deine Jesus-Nachfolge lebendig? Welche Theologie hält sie lebendig? Welche Sichtweise hält eine Gemeinde lebendig? Wenn bei uns Absolventen von der Bibelschule gehen, dann sage ich mal, Gott, erinnere mich bitte an diesen Einsatz, den ich Ihnen zum Abschluss stellen möchte. Und diese Frage, die ich Ihnen stelle, ist, macht deine Theologie eine Gemeinde lebendig oder macht sie eine Gemeinde schwach, krank und sie stirbt? Welcher Theologie folgst du? Macht sie lebendig oder kaputt? Sehr, sehr entscheidendes Themenfeld. Deswegen diese Fragen zum Abschluss an uns gerichtet. Zum Helm des Heils, Sicherheit der Errettung. Wie angegriffen oder eben wie stark ist meine Freude an der Errettung durch Jesus? Wie gefestigt oder vielleicht auch verunsichert ist die Freude an der Errettung durch Jesus, an diesem Gnadenwerk, diesem Wunderwerk Jesu durchs Kreuz, an dieses Werk, das uns immer wieder erinnern möchte und unsere Identität darin stärken möchte. Und die zweite Frage, was hält meinen Glauben lebendig? Welche Theologie hält meinen Glauben oder meine Gemeinde lebendig? Weil wir uns hier in diesem Themenfeld des Schutzes auf Attacken beschäftigen. Auch diese geradeaus Fragen. Und das ist mein Gebet, mein Wunsch, dass wir uns in einer Spur der biblischen Wahrheit befinden, die unseren Glauben lebendig halten. Und das wird Gott tun. Er hat durch seine Worte alles ins Dasein gerufen. Damit fängt die Bibel schon an. Er spricht und es wird. Aus Dunkelheit wurde Licht, aus Chaos wurde Ordnung. Durch seine Worte. Durch seine Worte. Und diese Worte, die schieben hier gestehen. Manchmal stellen mir die Menschen die Fragen, auch Studenten, Jakob, hast du schon mal Gottes Worte gehört? So, ja, jeden Tag, wenn ich die Bibel öffne, spricht Gott zu mir. Er gibt mir seine Worte. Und durch diese Worte hält er uns lebendig. Ja, er hilft uns zu unterscheiden. Was ist beschreibend? Was ist vorschreibend? Was ist entscheidend? Er hilft uns dabei, aber die sind so, so elementar. Ja, mein Gebet, mein Wunsch ist, dass Gott uns in diese Wahrheit hält. Und gerade bei den Attacken, dass er uns an diese Schutzausrüstung erinnert, jeden Tag diese bewusst anzulegen und sich klar zu machen, ein T-Shirt wird uns hierbei nicht helfen. Wir brauchen seine göttliche Schutzausrüstung, seine Kraft. Denn diese Angriffe haben es wirklich in sich. Möge Gott uns segnen. Amen. Wir wollen uns unter den Segen Gottes stellen. Dieser Segen kommt aus 2. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 3. Aber der Herr, er ist treu. Er wird euch stärken und vor dem Bösen beschützen. Das beten wir im Namen und in der Autorität des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.